Willkommen zurück. Heute haben wir einen Text vor uns, der es wirklich in sich hat.
Ja, eine echte Streitschrift, kann man sagen. Genau. Die stellt eine ziemlich gewagte These auf. Die akademische Philosophie in Deutschland, so der Vorwurf, hat sich freiwillig ins Abseits gestellt. Sie hat den Anschluss verloren.
Total. Der Titel sagt ja schon alles. Hochgebildet, aber abgemeldet. Die Quelle ist ein Beitrag von Kurt Ovöll. Und also, der nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund.
Die Kernfrage, um die sich hier alles dreht, ist also, was genau wirft der Autor der modernen Philosophie vor und warum kommt er zu diesem harten Urteil, dass sie für die Gesellschaft irrelevant geworden ist? Packen wir das mal aus.
Ja, und man muss diesen Text, glaube ich, von Anfang an als das verstehen, was er sein will. Eine gezielte Polemik.
Okay. Das ist keine ausgewogene wissenschaftliche Analyse, sondern ein bewusst zugespitzter Kommentar zum Zustand des akademischen Betriebs.
Aber das macht es ja gerade so interessant.
Genau. Die Struktur seiner Argumentation ist dabei aber glasklar. Er stellt eine Diagnose, Philosophie vegetiert im Elfenbeinturm.
Mhm.
Dann analysiert er die Symptome, und zwar an ein paar sehr prominenten Beispielen, zeigt die Konsequenzen auf und am Ende schließt er mit einem ziemlich leidenschaftlichen Appell.
Okay, steigen wir doch direkt bei der Diagnose ein. Das Kernargument des Autors ist ja ein echter Paukenschlag.
Absolut. Er stellt die Behauptung auf. Früher waren Philosophen Welterklärer. Heute sind sie nur noch Zitationsmassenverwalter. Ein starkes Bild.
Es ist ein unglaublich starkes, fast schon beleidigendes Bild. Er meint damit, die Philosophie kommentiert im Grunde nur noch sich selbst, anstatt sich mit den drängenden Fragen der Welt da draußen zu beschäftigen.
Genau.
An den Universitäten, so beschreibt er das, lerne man nicht mehr das Denken, sondern vor allem die korrekte Zitierweise. Es geht um Methodentreue und Fußnotenpflege.
Ja, und nicht darum, einen Kant oder Nietzsche wirklich zu durchdringen.
Genau.
Und er beschreibt ja auch den Mechanismus dahinter. Der Vorwurf lautet, dass der akademische Betrieb das freie Denken durch eine Art Zitationshygiene ersetzt hat.
Zitationshygiene, das ist ein gutes Wort dafür.
Ja, und das ist ein entscheidender Punkt. Die Währung in diesem System ist nicht mehr der originelle, vielleicht auch riskante Gedanke, sondern die sogenannte Anschlussfähigkeit.
Aha.
Es geht also nicht primär darum, ob eine Idee wahr oder wichtig ist, sondern ob sie sich gut in bestehende akademische Diskurse einfügen und von anderen zitiert werden kann.
Also die Bibliometrie.
Genau, das Zählen von Zitationen. Das wird wichtiger als das eigentliche Erkenntnisinteresse.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Zitationsmassenverwalter ist natürlich ein griffiges Schlagwort. Aber ist das wirklich fair?
Mhm.
Ist diese Anschlussfähigkeit, von der er spricht, ist das nicht einfach der normale wissenschaftliche Prozess? Man erfindet das Rad ja nicht jedes Mal neu. Man baut auf der Arbeit anderer auf.
Sicher.
Man muss zeigen, dass man den Forschungsstand kennt. Ist das nicht einfach nur solide wissenschaftliche Praxis, die er hier so, karikiert?
Das ist ein absolut berechtigter Einwand. Und natürlich ist das Zitieren und Beziehen auf andere die Grundlage jeder Wissenschaft.
Ja.
Der Punkt, den Wörl hier macht, ist dabei ein anderer. Er argumentiert, dass dieser Prozess zu einem Selbstzweck verkommen ist. Dass die Methode quasi über den Inhalt triumphiert hat.
Ach so, okay.
Wenn das oberste Ziel ist, in einem hochspezialisierten Fachjournal publiziert zu werden, das vielleicht nur 50 andere Menschen auf der Welt lesen.
Dann optimiert man alles darauf?
Genau. Dann optimiert man seine Arbeit für diese kleine Zielgruppe. Man schreibt nicht mehr, um ein Problem zu lösen oder die Welt zu verstehen, sondern um die formalen Kriterien zu erfüllen. Das Ergebnis, so seine Analyse, ist eine akademische Parallelwelt.
Ja.
Die hat kaum noch Berührungspunkte mit der Gesellschaft, die diesen ganzen Betrieb ja finanziert und draußen eigentlich noch Orientierung sucht.
Okay, das macht die Kritik deutlich verständlicher. Es geht also um eine Verschiebung der Prioritäten. Und um das zu untermauern, nutzt der Autor einen ziemlich cleveren rhetorischen Schachzug.
Stimmt. Er stellt zwei der bekanntesten Denker Deutschlands als Gegenpole auf. Richard David Precht und Peter Sloterdijk.
Mhm. Fangen wir mit Precht an. Er wird im Text ja fast schon als Held inszeniert.
Ja, weil er genau das tut, was die akademische Philosophie verlernt habe. Er erklärt die Welt für ein breites Publikum. Und dann zitiert der Autor genüsslich die, wie er es nennt, spöttische Reaktion der Denkschickerie. Der ist doch kein richtiger Philosoph. Igitt, der schreibt ja verständlich für alle. Und genau hier liegt der Kern seiner Provokation. Die Analyse des Autors ist, dass Verständlichkeit in der akademischen Welt per se verdächtig ist.
Ja.
Sie wird sofort mit Populismus, mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt. Prechts größtes Vergehen aus Sicht des Establishments sei sein Erfolg.
Sein Erfolg ist sein Vergehen, genau. Dass seine Bücher gelesen und verstanden werden, ohne dass man sie, wie es im Text heißt, durch 12 hermeneutische Siebe jagen muss. Die zugespitzte These lautet, wer von der breiten Masse verstanden wird, kann kein ernstzunehmender Denker sein. Das ist natürlich eine bewusste Übertreibung.
Aber sie zielt auf einen wunden Punkt. Ja. Aber auch hier wieder die Frage, ist die Kritik an Precht wirklich nur der Neid der Elfenbeinturmbewohner auf seinen Erfolg? Oder könnte es nicht auch sein, dass er komplexe Ideen manchmal so stark vereinfacht, dass sie, naja, schlichtweg falsch oder irreführend werden? Verteidigt der Autor hier nicht vielleicht die Oberflächlichkeit im Namen der Verständlichkeit? Er zwingt uns hier ja in eine Wahl. Entweder verständlich und möglicherweise seicht wie Precht oder komplex und unverständlich wie Peter Sloterdijk. Genau das ist der zweite Pol, den er aufbaut.
Genau.
Und er ist Sloterdijk gegenüber ja nicht nur kritisch, er zollt ihm durchaus Respekt, er nennt ihn einen brillanten Formulierungskünstler.
Stuckateur des Denkens, ja genau. Aber dann kommt die scharfe Kritik. Seine Texte seien barock, labyrinthisch, eine reine Ästhetik des Verschleierns. Sloterdijk, so der Vorwurf, liefere kunstvolle Atmosphäre, aber keine greifbaren Antworten. Man unterstelle ihm Genialität, weil man ihn kaum versteht.
Genau, und die Leere hinter den Wortkaskaden nicht bemerken wolle.
Er zwingt uns also in diese falsche Wahl, dieses Dilemma. Aber gibt es denn keinen Mittelweg, den der Autor vielleicht übersieht? Ein Weg, der weder populistisch vereinfacht noch elitär verschlüsselt ist?
Ich glaube, der Autor würde sagen, dass er diesen Mittelweg am Ende ja aufzeigt, indem er andere Namen nennt. Aber er nutzt diese beiden Extreme, Precht und Sloterdijk, weil sie das Problemfeld so perfekt abstecken.
Ja, das stimmt.
Und bei Sloterdijk fügt er noch einen wichtigen systemischen Punkt hinzu.
Ach ja.
Er merkt an, dass etablierte Professoren durch ihre staatliche Alimentierung, er nennt explizit die W3-Besoldung, überhaupt keinen Druck verspüren, sich verständlich zu machen.
Ah, okay. Der Status und das Einkommen sind gesichert.
Egal, ob sie ein breites Publikum erreichen oder nicht. Diese finanzielle Unabhängigkeit, so der Vorwurf, ermöglicht und fördert erst diesen Rückzug ins kunstvoll Unverständliche.
Man muss sich nicht in die Niederungen der Volksaufklärung begeben.
Weil es keine Konsequenzen hat.
Okay, er zeichnet also dieses Bild von zwei Lagern, die verständlichen Verräter und die unantastbaren Genies. Aber was ist denn die Konsequenz, wenn eine ganze Disziplin so funktioniert?
Was geht verloren, ja?
Genau, was geht der Gesellschaft dadurch verloren? Der Autor erklärt das mit dem Sender-Empfänger-Modell, was ich ziemlich erhellend finde. Ja, das ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Punkt. Er erinnert an eine Binsenweisheit der Kommunikation. Der Sender ist dafür verantwortlich, dass der Empfänger die Botschaft entschlüsseln kann.
Stimmt. Wenn Philosophen aber einen Code verwenden, den nur andere Philosophen verstehen, dann senden sie quasi ins Leere. Sie machen sich für den Rest der Gesellschaft entbehrlich.
Und die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, ist, also die ist wirklich brutal. Ja, und provokant. Er sagt, man könnte die staatliche Finanzierung für weite Teile dieser Geisteswissenschaft streichen und außerhalb der Universitätsmauern würde es kaum jemandem auffallen.
Genau.
Das ist ein hartes Urteil. Um den Verlust zu verdeutlichen, den er da sieht, zeichnet er ja dieses historische Gegenbild.
Ja, die Salons der Aufklärung.
Genau, in denen Naturwissenschaftler und Philosophen noch gemeinsam die Welt gedeutet haben. Der Physiker brachte das Experiment, der Philosoph die ethische Einordnung.
Exakt. Es war ein Dialog der Disziplinen mit dem Ziel der Aufklärung der Gesellschaft. Die heutige Situation, so der Text, sei das genaue Gegenteil.
Mhm. Die Philosophie habe sich aus diesem großen Diskurs freiwillig verabschiedet. Und die Gründe, die er dafür nennt, sind psychologisch interessant. Angst, sich zu vereinfachen, und eine tief sitzende Arroganz gegenüber Verständlichkeit.
Genau. Die Disziplin hat sich aus Furcht vor dem Trivialen in die Komplexität geflüchtet und dabei den Kontakt zur Außenwelt verloren.
Dieser Punkt, dass heute Physiker die großen philosophischen Fragen stellen, der ist besonders provokant.
Ja.
Man denkt sofort an Leute wie den Astrophysiker Harald Lesch in Deutschland, der über den Anfang des Universums und den Sinn des Lebens spricht.
Stimmt.
Der Autor beschreibt diese Paradoxie, dass Physiker über Bewusstsein und die Natur der Wirklichkeit nachdenken, während viele akademische Philosophen genau diese Fragen als naiv oder präreflexiv abtun. Aber ist die Philosophie da wirklich nur arrogant? Oder hat sie vielleicht gute Gründe, vor schnellen Antworten auf so riesige Fragen wie »Was ist Bewusstsein?« zurückzuschrecken?
Ja, gute Frage.
Liegt ihre Stärke nicht gerade in der methodischen Skepsis?
Das ist der stärkste mögliche Gegenentwurf zu Searles Kritik. Definitiv. Man könnte argumentieren, dass die akademische Philosophie ihre gesellschaftliche Verantwortung gerade dadurch wahrnimmt, dass sie sich nicht an den Stammtisch setzt und einfache Antworten gibt.
Sondern
ihre Aufgabe ist es, die Komplexität aufzuzeigen, Begriffe zu schärfen und eben vor falschen Vereinfachungen zu warnen. Der Physiker, der über Bewusstsein philosophiert, tut dies vielleicht auf eine Weise, die ein Fachphilosoph als unzulässig verkürzt ansehen würde.
Okay. Searles Text ignoriert diese Spannung ein wenig. Er fokussiert sich voll auf den Preis dieser akademischen Vorsicht, die öffentliche Unsichtbarkeit. Und da kommt dann wieder dieses Zitat.
Ja, seine zugespitzte Formulierung, dass Philosophen lieber einen Aufsatz in einem Journal publizieren, das nur 6 andere lesen, zielt genau auf diesen Preis. Das Fazit des Autors ist also unmissverständlich. Die Philosophie wurde nicht aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt, sie hat sich selbst ausgeladen.
Genau.
Sie ist freiwillig in eine, wie er es nennt, methodologische Gefangenschaft gegangen, aus einer Art Selbstverliebtheit in die eigene, schwer verständliche Komplexität.
Ja, das Gespräch über die großen Fragen findet weiterhin statt, nur eben ohne die professionellen Denker.
Genau, er verwendet das Bild eines melancholischen Onkels.
Ach ja.
Den man aus Höflichkeit zwar noch zu Familienfeiern einlädt, dem aber keiner mehr richtig zuhört, weil er nur noch in unverständlichen Anekdoten über seine eigene Vergangenheit spricht.
Das ist eine sehr treffende, wenn auch schmerzhafte Metapher.
Ja.
Aber der Text bleibt ja nicht bei dieser düsteren Diagnose stehen. Es ist ja eine Streitschrift und am Ende steht ein klarer Appell.
Stimmt.
Er fordert die Philosophen auf, wieder auf den Marktplatz zu gehen, statt im Turmzimmer zu verweilen.
Raus aus der Echokammer.
Genau. Sie sollen aufhören, Zitate zu zählen und wieder anfangen zu philosophieren. Und zwar so, dass die Gesellschaft daran teilhaben kann. Und um diesen Appell zu untermauern, nutzt er ein paar sehr moderne und, wie ich finde, treffende Analogien. Er spekuliert, ein Immanuel Kant würde heute vielleicht einen Blog schreiben. Ja?
Um seine Ideen zur Aufklärung zu verbreiten. Ein Friedrich Nietzsche würde seine Aphorismen auf Substack publizieren. Und eine Hannah Arendt
würde einen Podcast machen.
Würde einen Podcast über die Banalität des Bösen machen. Und dann fügt er die bittere Pointe hinzu.
Die da wäre?
Sie alle würden für diese Art der öffentlichen Wirksamkeit aus dem heutigen akademischen Betrieb wohl ausgeschlossen werden. Weil Denken, das die Menschen tatsächlich erreicht und der Generalverdacht steht.
Vorstellung von Kant als Blogger hat wirklich was für sich. Aber sie romantisiert die Vergangenheit vielleicht auch ein wenig, wohl?
Wie meinst du das?
Naja, waren die großen Denker wirklich immer so volksnah? Auch ein Kant hat ja in einem sehr speziellen akademischen Jargon geschrieben, der für die meisten seiner Zeitgenossen kaum zugänglich war. Die Kritik der reinen Vernunft ist ja kein leicht verständlicher Bestseller gewesen.
Absolut richtig. Der Punkt des Autors ist, glaube ich, auch nicht, dass sie einfach geschrieben haben, sondern dass ihre Arbeit auf die zentralen Debatten ihrer Zeit zielte.
Ah, okay, das ist der Unterschied.
Ja. Kants Schriften waren eine direkte Antwort auf die Fragen der Aufklärung. Sie waren relevant für die intellektuelle Auseinandersetzung der Epoche, nicht nur für einen kleinen Zirkel von Kollegen.
Das ist der Punkt.
Das ist der Unterschied, den er betonen will. Und er fordert die heutigen Philosophen ja auch auf, sich an den Werkzeugen ihrer großen Vorgänger zu orientieren.
Also.
Lehrreich Fragen wie Sokrates, bildhafte Metaphern nutzen wie Platon, sogar Humor zeigen wie Schopenhauer. Es geht um die Wiederentdeckung der Philosophie als Kommunikationskunst.
Und fairerweise muss man sagen, dass er am Ende nicht alle über einen Kamm schert.
Nein, das nicht.
Er listet ja neben Precht, den er als umstrittenes, aber eben aktuelles Beispiel nutzt, noch eine ganze Reihe anderer Denker auf.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, um den Text nicht als pauschale Verurteilung misszuverstehen. Er nennt Namen wie Karl Popper, dessen Idee der offenen Gesellschaft immense politische Wirkung hatte.
Peter Singer.
Oder Peter Singer, genau, der die Tierrechtsdebatte entscheidend geprägt hat. Auch Erich Fromm und Bertrand Russell werden als Beispiele genannt für Philosophen, die sich eingemischt haben.
Das zeigt also, es geht ihm nicht um die Philosophie an sich. Nein, es geht um eine dominante, selbstgenügsame Tendenz im heutigen akademischen Betrieb. Er will sagen, seht her, es ging schon immer anders und es ginge auch heute anders. Fassen wir unsere Diskussion also mal zusammen. Der Text von Wörl zeichnet das eher scharfe Bild einer Disziplin in der Krise.
Absolut. Sie ist gefangen in einem fundamentalen Konflikt. Auf der einen Seite der wissenschaftliche Anspruch auf Tiefe, Differenziertheit und methodische Sauberkeit. Und auf der anderen Seite der Unwille oder die Unfähigkeit, diese Tiefe für die Gesellschaft verständlich und relevant zu machen.
Es ist die Zerreißprobe zwischen der Publikationspflicht für wenige Fachkollegen und der, wie der Autor meint, aufgegebenen Aufklärungspflicht für alle.
Absolut. Der Text ist eine Anklage gegen eine Wissenschaft, die sich aus Angst vor Banalität in die Irrelevanz geflüchtet hat. Das wirft eine entscheidende Frage auf, die Sie sich nach dieser Diskussion stellen können und die weit über die Philosophie hinausgeht.
Und zwar?
Der Autor kritisiert ja, dass die professionellen Denker schweigen oder unverständlich sprechen. Wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterspinnen, stellt sich die wirklich beunruhigende Frage. Wer füllt die Lücke, die Sie hinterlassen? Wer übernimmt die Aufgabe der Welterklärung in einer immer komplexeren Welt, wenn die Experten es nicht mehr tun? Und was bedeutet es für die Qualität unserer öffentlichen Debatten, wenn dieses Vakuum von Akteuren gefüllt wird, denen die philosophische Tradition der Gründlichkeit, des systematischen Zweifels und der intellektuellen Redlichkeit vielleicht völlig fremd ist?